Sie empfangen Radio Temeswar, die Sendung in deutscher Sprache. Ab 13 Uhr auf 630 kHz Mittelwelle und ab 19 Uhr auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle. Beide Sendungen sind live im Internet empfangbar unter radio-temeswara.ro.
Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Am heutigen Donnerstag, dem 3. Oktober, begrüßt Sie aus dem Studio Adiar Delen. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und wünsche Ihnen im Namen der deutschen Redaktion von Radio Temeswar einen guten Empfang. Radio Temeswar. Als erstes hören Sie bei uns Nachrichten. Das deutsche Konsulat Temeswar feiert auch in diesem Jahr den Tag der deutschen Einheit am heutigen 3. Oktober mit geladenen Gästen. Austragungsorte sind ab 18.30 Uhr der Festsaal und das Foyer des Adam-Müller-Guttenbrunn-Hauses. Einen Beitrag darüber empfangen Sie morgen bei uns. Die deutschen Kulturtage laufen ab morgen erstmalig unter dem Namen German Fest in Temeswar. Veranstalter ist der sozialkulturelle Verein Vergissmeinnicht-Busiasch mit Unterstützung und in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Forum. Die feierliche Eröffnung ist morgen um 12 Uhr im Temeswarer Adam-Müller-Guttenbrunn-Haus angesetzt. Anschließend werden Vorträge zur Geschichte, Sprache, Kultur und Religion der Deutschen im Banat gehalten. Den musikalischen Rahmen sichert das Neusenthischer Salonorchester, geleitet von Andreas Schein. Das Lehrer-Ensemble aus München, geleitet von Dr. Franz Metz, gibt eben dort ab 18 Uhr ein Konzert. Unter dem Titel Klänge der Heimat erklingen Werke von Lehar und Strauss sowie von mehreren Banater Komponisten. Das Programm des German Festes 2024 in Temeswar wird am Wochenende fortgesetzt. Am Samstagvormittag findet auf dem St. Georgsplatz ein Völkerballspiel für Kinder statt. Auf dem Freiheitsplatz gibt es ab 16 Uhr eine historische Nachstellung, gefolgt von Konzerten von Rock bis Jazz. Es treten auf Peregrini, die Springtime Band, Luca 3 und TMP, Christina Uikaisa und Band sowie Dana Borteanu mit Band. Der Sonntag ist der deutschen Volksmusik vorbehalten. Bereits ab 10.30 Uhr treffen sich deutsche Volkstanzensembles zu einem Aufmarsch durch das Stadtzentrum in Begleitung der Banater Musikanten. Mit dabei sind die Gruppen Banater Rosmarin und Banater Kranz aus Temeswar, Vergissmeinnicht Busiasch, Gut Edel Rekasch, Biele der Heiderose, Edelweiß Netta sowie Tanzgruppen aus Arad, Hatzfeld, Großjetscha, München und Fünfkirchen. Ab 12 Uhr bieten sie ein Kulturprogramm am Freiheitsplatz. Die Niltheatergruppe bietet ab 15 Uhr das Stück Die Bank von Isolde Kobetz und ab 18 Uhr sorgt die ungarn-deutsche Band Tornado für einen unterhaltsamen Ausklang des Germanfestes 2024 in Temeswar. Ein Heimattreffen zu 200 Jahren seit der Weihe der römisch-katholischen Ortskirche veranstaltet das Deutsche Forum Groß St. Nikolaus Ende dieser Woche. Morgen um 9.30 Uhr werden die auswärtigen Gäste vom Bürgermeister Danutz Groza im Nako-Schloss empfangen. Nach dem Mittagessen folgen Gedenkfeier für die Verstorbenen auf den Friedhöfen und um 18 Uhr bieten die Burg Kirchner Pius Bläser ein Platzkonzert vor dem Nako-Schloss. Der Festakt mit Grußworten und einem Festvortrag von dem Vorsitzenden der Landsmannschaft Banater Schwaben aus Deutschland, Peter Dietmar Leber, ereignet sich am Samstag ab 9.30 Uhr im Alten Kino und eben dort wird eine Ausstellung mit Dokumenten, Bildern und Kirchengegenständen gezeigt. Am Nachmittag treffen sich die Trachtenpaare, Gäste und Beteiligten um 14 Uhr vor dem Schloss zum Umzug durch den Ort. Um 16 Uhr feiert der emeritierte Bischof von Temeswar, Martin Roos, auf Einladung des Ortspfarrers Attila Ando eine Jubiläumsmesse auf Deutsch und anschließend wird in der Kirche eine zweisprachige Gedenkplakette für die Opfer der Flucht und der beiden Deportationen gesegnet. Nach der Messe lädt die Pfarrgemeinde zu einer Agape auf dem Kirchenvorplatz ein. Der Tag klingt mit einem Ball ab 19 Uhr im Festsaal Athenäum aus. Es treten auf die Tanzgruppe Buntes Sträußchen des Deutschen Ortsforums sowie die Schlagerbengel aus Deutschland auf Einladung der Heimatortsgemeinschaft Groß St. Nikolaus. Im Banater Bergland geht diese Tage die deutsche Kulturdekade über die Bühne. Die diesjährige 34. Auflage steht im Zeichen von 20 Jahren Deutsches Jugend-Dokumentations- und Kulturzentrum Deutsche Bibliothek Alexander Tietz sowie von 25 Jahren Tätigkeit der deutschen Volkstanzgruppe Enzian Reschica. Auf dem heutigen Programm standen eine Ausstellungsvernissage und eine Buchpräsentation in Bokschan. Morgen ist die Österreicherin Christa Hofmeister zu Gast an Schulen in Reschica und Karansebesch. Im Reschicaer Universitätszentrum werden mehrere Bücher vorgestellt und in der Alexander Tietz Bibliothek ist eine Festveranstaltung Veranstaltung mit Beteiligung von Gästen aus dem In- und Ausland angesetzt. Eben dort beginnt das 20. Musik- und Chortreffen der Banater Berglanddeutschen, das in der FDM-Murgu-Aula fortgesetzt wird. Am Samstag wird Kirchweih in Deutsch-Saska gefeiert und anschließend fährt man mit der Semmeringbahn von Orawica nach Anina, wo das 18. Steierdorfer Blasmusikfestival ausgetragen wird. Am Sonntag wird in Orawica der 31. Heimattag der Banater Berglanddeutschen gefeiert. Die deutsche Kulturdekade im Banater Bergland hält bis zum 12. Oktober an und beinhaltet insgesamt 43 Veranstaltungen in 10 Ortschaften der Kreise Karasseverin und Temesch. Veranstalter sind das Forum der Banater Berglanddeutschen und der Kultur- und Erwachsenenbildungsverein Deutsche Vortragsreihe Reschica. Zum Wetter in Westrumänien. Meist unbeständig ist es, der Himmel ist vorwiegend bewölkt, der Wind weht schwach bis mäßig mit Böen. Am Abend und in der Nacht sind gebietsweise Regenschauer möglich, die Mindesttemperaturen liegen bei 8 bis 14 Grad. Auch morgen bleibt es unbeständig und warm, Regenschauer und Gewitter sind gebietsweise möglich, die Tagestemperaturen erreichen 21 bis 26 Grad Celsius. Das gaben die Meteorologen des Wetterzentrums Banat-Kreisland bekannt.
Das Deutsche Staatstheater Temeswar lädt ein zu Theater Connection. Drei Spitzeninszenierungen der rumänischen Theaterszene kommen nach Temeswar. Wojcik, inszeniert von Huno Horvath, eine Produktion der deutschen Abteilung des Nationaltheaters Radostanka Hermannstadt. Rabbit Hole, inszeniert von Vlad Kristake, eine Produktion des Theaters Regina Maria aus Großwardein. Und Hedwig and the Angry Inch, inszeniert von Răzvan Mazilu, eine Produktion des Theaters Stella Popescu aus Bukarest. Theater Connection, Theater, das verbindet, zwischen dem 2. und dem 7. Oktober im Geschäftszentrum Kraft am Boulevard Dur Eroilor aus Temeswar. Buchen Sie jetzt an der Theaterkasse des DSCT auf deutschestheater.ro oder auf entertix.ro.
Radio Temeswar, Ihre Sendung in deutscher Sprache.
Die Bundesrepublik Deutschland feiert heute ihren Nationalfeiertag, den Tag der deutschen Einheit. Er erinnert an die deutsche Wiedervereinigung, die mit dem Wirksamwerden des Beitritts der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland am 3. Oktober 1990 vollendet wurde. Am heutigen 3. Oktober blicken wir auf die deutsche Wirtschaft. Angesichts der strukturellen Krise, in der Industriestandort Deutschland steckt, sei eine politische Kehrwende notwendig, meinen die Ökonomen. Und genau darüber geht es bei uns heute im Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Die wöchentlichen Wirtschaftsmeldungen aus Rumänien, die Presseschau und aktuelle deutsche Musiktitel sind weitere Bestandteile unserer heutigen Sendung. Hören Sie mit! Der Blick auf das Kalenderblatt. In dem deutschsprachigen römisch-katholischen Kirchenkalender unserer Diözese ist heute der Gedenktag der heiligen Nikitius von Trier, Ewald, Udo und Irmgard sowie des seligen Märtyrerbischofs Konstantin Ignaz Bogdanfi festgehalten und die evangelische Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in Rumänien erwähnt den Namenstag für Volker sowie für Ivo, während die rumänisch-orthodoxe Kirche heute der heiligen Dionysie und Theoktist gedenkt. Alles Gute wünschen wir denen, die am heutigen 3. Oktober Namenstag oder Geburtstag feiern, und für sie alle singen Nino De Angelo und Janice ihre brandneue Single Willst du mit mir gehen?
Willst du mit mir gehen bis ans Ende der Welt?
Hast letzten Sommer mein Bike repariert, in deiner Werkstatt ist es passiert.
Zu heiß. Ich hab gefragt, kann ich dich wiedersehen? Du hast nur gelächelt, wir werden schon sehen.
Vielleicht war das nur ein Service auf die Schnelle.
Schick mich nicht auf Wolken durch die Hölle. Willst du mit mir gehen bis ans Ende der Welt? Worauf wartest du? Ich bin da, wenn du fällst. Glaubst du noch an deinen Märchenprinz, der dann auf dich vom Himmel fällt? Willst du mit mir gehen bis ans Ende der Welt? Worauf wartest du? Ich bin da, wenn du fällst. Oder träumst du noch
hab dir nie den Himmel versprochen und hab in diesem Punkt mein Wort nie gebrochen.
Ich weiß, ich trage dir mein Herz hinterher und du tust einfach so, als ob nie etwas gewesen wär.
War das nur ein Service auf die Schnelle?
Schick mich nicht auf Wolken durch die Hölle. Willst du mit mir gehen bis ans Ende der Welt?
Worauf wartest du? Ich bin da, wenn du fällst.
Ja, ich bin da, dein Märchenprinz.
Der denn doch nicht vom Himmel fällt.
Willst du mit mir gehen bis ans Ende der Welt? Worauf wartest du? Ich bin da, wenn du fällst. Oder träumst du noch von deiner Märchenfee? Wenn ich doch nicht schon vor dir steh. Willst du mit mir gehen? 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 Willst du mit mir gehen?
Worauf wartest du?
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 Willst du mit mir gehen?
Radio Temeswar, Ihre Sendung in deutscher Sprache. Das Wirtschaftsmagazin.
Der Industriestandort Deutschland steckt in einer strukturellen Krise. Das dürfte nach dem Bekanntwerden der geplanten Sparmaßnahmen bei VW auch den letzten klar geworden sein. Eine politische Kehrwende sei notwendig, sagt der Ökonom Hans-Werner Sinn im Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle, heute bei uns im Wirtschaftsmagazin. In den Wirtschaftsmeldungen dieser Woche aus Rumänien gibt es anschließend Informationen aus dem Bankwesen. Bleiben Sie dran. Gleich zu Beginn einige Informationen aus dem Terminkalender der deutschen Wirtschaftseinrichtungen Rumäniens. Das Herbstfest der deutschen Wirtschaft in Klausenburg findet heute bis Sonntag statt. Mehrere Werkstätte für jüngere oder erfahrene Geschäftsleute werden an diesen Tagen organisiert. Morgen sind auch drei Wirtschaftskonferenzen an der Babeș-Bolyai-Universität angesetzt, mit Beteiligung des deutschen Botschafters in Bukarest, Dr. Peer Gebauer. Morgen Abend wird das öffentliche Herbstfest im Stadtzentrum durch das Anzapfen eines Bierfasses gestartet. Ein buntes Kulturprogramm bieten an den drei Abenden die Blasmusikkapelle und die Sächsische Volkstanzgruppe aus Mühlbach, die Trio Saxones Band und die Burzenland Party Band. Zum Programm gehören auch Stadtführungen durch Klausenburg, Filmvorführungen, Kinderwerkstätte und Shows, Autodrive-Tests, aber auch eine Probefahrt mit den elektrischen Fahrrädern. Veranstalter ist der Deutsche Wirtschaftsclub Nordtranssilvanien. Einen Beitrag darüber empfangen Sie kommende Woche bei uns im Wirtschaftsmagazin. Der deutschsprachige Wirtschaftsclub IWC Banat kündigt die nächsten Termine der Monatstreffen seiner Mitglieder an. Das Treffen dieses Monats findet am 10. Oktober statt, das ist heute in einer Woche, und zwar ab 19 Uhr im Temeswarer Kolping-Gesellenhaus. Gast des Abends ist der Temeswarer Bürgermeister Dominik Fritz und die Firma Rödel und Partner stellt sich vor. Das darauffolgende Clubtreffen ist für den 14. November geplant. Mit weiteren Wirtschaftsinformationen melde ich mich etwas später wieder zurück, und zwar nach dem DW-Podcast Wirtschaft im Gespräch. Doch davor stellen uns Laura van den Elsen und Mark-Jan Bo Hoffmann ihre neueste Single vor. Das gibt's nie wieder.
Wenn du dein Zeug wie immer rumliegen lässt,
wenn du im Auto neben mir wieder stresst,
wenn wir uns wieder in die Haare kriegen,
manchmal nicht alle Tassen im Schrank.
Du bist an manchen Tagen echt provokant.
Ach was, wir zwei, wir haben unsere Marken.
Doch wenn ich dann mal ganz ehrlich bin,
das gibt's nie wieder.
Außer dir brauche ich dich.
lebensecht.
Bei dir red ich manchmal gegen die Wand.
Und du bist manchmal ziemlich schwer vom Verstand.
Und doch will ich dich niemals verlieren. Sag mir, wie können zwei wie wir funktionieren?
Wenn wir schon bei einer Kleinigkeit kollidieren.
Vielleicht wollt du und ich das Feuer lieben.
Das gibt's nie wieder.
Das gibt's nie wieder.
Nie wieder, nie wieder.
Nie wieder, nie wieder.
Wenn mein Herz zu mir spricht und mir sagt, es für dich. Außer dir brauche ich nichts.
Gibt's nie wieder. Nie wieder, nie wieder.
Vielleicht läuft es nicht immer perfekt. Doch wer will es schon?
Doch wer will es schon?
Wir lieben's echt.
DW Menschen und Märkte.
Willkommen zum Wirtschaftspodcast der DW. Heute geht es bei uns um den Zustand der deutschen Volkswirtschaft. Nicht erst seit dem Bekanntwerden der geplanten Sparmaßnahmen bei Volkswagen mit einem spürbaren Jobabbau und der möglichen Schließung einzelner Standorte dürfte auch dem Letzten klar geworden sein, dass der Industriestandort Deutschland in einer strukturellen Krise steckt. Doch wie viel davon ist selbst verursacht und wie viel äußeren Einflüssen geschuldet? Und wie kann man dagegen steuern? Das ist jetzt unser Thema bei Wirtschaft im Gespräch. Am Mikrofon ist Thomas Kohlmann. Nicht erst in den letzten Wochen und Monaten ist klar geworden, dass Deutschlands Wirtschaft stagniert. Zwar wird unisono darüber geklagt, dass es schlecht läuft, aber über mögliche Lösungsansätze, da wird heftig gestritten. Wie blickt aber Hans-Werner Sinn auf die aktuellen Debatten über Deindustrialisierung, die zunehmenden Schwächen des deutschen Standorts? Er ist einer der bekanntesten Ökonomen Deutschlands und hat sich als langjähriger Präsident des IFO-Instituts immer wieder in wirtschaftspolitische Debatten eingeschaltet. Und heute ist er unser Gast. Professor Sinn, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Herzlich willkommen.
Ja, guten Tag. Schön, Sie zu sprechen.
Wie sehen Sie die aktuellen Entwicklungen bei Volkswagen? Hat es Sie überrascht, dass es die Kernmarke des Konzerns, dass es die so erwischt und dass sie zum Sanierungsfall geworden ist?
Nein, das hat mich überhaupt nicht überrascht, denn der Niedergang der Automobilindustrie ist in den Daten schon einige Jahre zu beobachten, wie auch im Rest der Wirtschaft. Das ist ein größeres Phänomen. Volkswagen ist hier nur ein frühes Opfer. Da wird noch mehr kommen und das hat damit zu tun, dass wir tatsächlich einen Eingriff vorgenommen haben in das Marktgeschehen, den die Firmen so ohne weiteres nicht verkraften. Was ist dieser Eingriff? Es ist die Klimapolitik an sich und hier speziell das Verbrennerverbot, welches von der EU erlassen wurde. Man hatte so die Vorstellung, ja, man könnte also mit Elektroautos in Zukunft den Verkehr bewerkstelligen und die haben ja keinen Auspuff und stoßen kein CO2 aus. Und dann haben wir schon einen Beitrag für die Bekämpfung des Klimawandels geleistet. Daneben spielte sicherlich auch eine industriepolitische Erwägung eine Rolle, dass nämlich das eine oder andere Land sich gedacht hat, ach, wir haben ja billige Atomenergie und billigen Strom und vielleicht kann sich unsere Automobilindustrie auch, indem sie frühzeitig sich auf Elektroautos konzentriert, die Dominanz der deutschen Hersteller vielleicht ein bisschen reduzieren. Nicht? Elektroautos können zwar alle, Aber da hat Deutschland nicht mehr den großen Vorteil noch, wie bei den Verbrennerautos. Ein Verbrennermotor besteht aus 4000 Teilen, Metallteile, komplizierteste Legierung in ganz präziser Abmessung und so weiter. Die zusammenzubauen ist ganz schwierig. Das schaffen nicht ganz viele auf der Welt. Die Japaner, die Koreaner noch und ein paar andere Hersteller, aber das ist eben sehr, sehr schwierig. Die Deutschen hatten hier die Nase vorn. Bei der Motorenentwicklung über Jahre hinweg haben sie den anderen gezeigt, wo es lang geht. Denken Sie nur an den TDI-Motor und dann Common Rail, was da alles so existiert. Die Verbrauchswerte sind drastisch zurückgegangen, die Motoren sind leistungsfähiger geworden und so weiter. Und das war natürlich auch vielen ein Dorn im Auge. Das fing schon an 2007, als die deutschen Hersteller sich anstrengten, in Amerika ihre Dieseloffensive für PKWs in Gang zu bringen. Da reagierte die amerikanische Umweltbehörde mit verschärften Anforderungen für den Stickoxidausstoß, weil man wusste, da haben die Dieselmotoren irgendwie eine verwundbare Flanke. Und haben gerade nur die so reduziert, dass die deutschen Hersteller dann gar nicht reüssieren konnten. Die haben dann reagiert, indem sie angefangen haben zu schummeln bei den Abschaltvorrichtungen. Das wissen wir. Das ist ja auch noch immer ein Thema in den Medien. Und aus dieser Empörung über die Dieselmanipulationen entstand dann vor etwa 10 Jahren eine neue Bewegung in Europa, wo man gedacht hat, jetzt zeigen wir es ihnen. Aber also erst mal so viel exportieren und uns nicht mehr die Luft lassen für die eigene Industrie und dann auch noch schummeln. Also das geht nicht. Und jetzt machen wir die große Energiewende und produzieren Elektroautos und dann müssen sich alle hinten anstellen. Die Deutschen genauso wie die anderen. Und einige hatten schon die Nase vorn. Es ist also ein Stück Industriepolitik, das hier gelaufen ist. Es hat nichts mit Marktentwicklungen zu tun, sondern es ist wirklich nur der Kampf, der politische Kampf um Vorteile für die jeweils eigene Industrie. Gut, die Grünen haben sich dazugesellt, die Grüngesinnten, und dachten, es kann ja nur gut sein, wenn man jetzt also weniger CO2-Ausstoß hat, und haben deswegen diesen CO2-Verordnungen da gerne zugestimmt. Die sind aber so scharf geworden, dass mittlerweile bis zum Jahre 2030 nur noch 1,8 Liter Diesel-Äquivalente pro 100 Kilometer ausgestoßen werden dürfen von der Flotte eines Herstellers. Aber keiner kann das ja technisch irgendwie realisieren. Das kann man nur realisieren, wenn man E-Autos zu 2/3 in die Flotte einführt und dann so tut, als hätten die keinen CO2-Ausstoß. Und so tut es auch die EU mit ihrer Formel. Aber das ist ja auch eine große Mogelei, denn E-Auto hat den Auspuff auch nur ein bisschen weiter im Kohlekraftwerk. Und im Übrigen wird die Batterie CO2-intensiv in China hergestellt, wo eben noch 60% des Stroms, der dabei eingesetzt wird, mit Kohle gemacht wird. Also es kann gar nicht die Rede davon sein, dass die E-Autos jetzt besondere Vorteile hätten in Form eines geringeren CO2-Ausstoßes. Aber darum ging es auch nicht. Es ging darum, tatsächlich die E-Autos mit einem Startvorteil zu versehen und die Verbrenner zurückzudrängen, um auch die industriellen Machtverhältnisse zu verändern. In China war das ja genauso. Die Chinesen haben ja auch nicht eine freiwillige Hinwendung zu den E-Autos gesehen, die jetzt doch in Kürze 50% des ganzen Marktes ausmachen sollen, sondern das ist ein staatlicher Oktroi. Der Staat hat eben gesehen, dass die chinesische Automobilindustrie auch nicht mit den deutschen Herstellern im Wettbewerb reüssieren konnte und hat dann einfach gesagt, jetzt verbieten wir den Typus von Motor, den die gut bauen können. Und das hat man faktisch getan. Nicht wirklich, aber nicht ganz hart, aber ziemlich hart. In China brauchen sie in den Großstädten den Erfolg bei einer Lotterie, denn die Nummernschilder werden versteigert. Und die Wahrscheinlichkeit, mit einem Verbrennerauto los rauszukommen, ist gerade mal nur 5%. Das heißt, die drängen wirklich die Verbrenner durch staatliche Vorgaben zurück. Das hat auch in China nichts mit Marktprozessen und Präferenzen für diesen oder jenen Autotyp zu tun, sondern es ist eine bewusste Industriepolitik, hinter der auch immer umweltpolitische Erwägungen stehen, aber nicht nur. Es geht auch um harte Industriepolitik. Und dass wir Europäer und wir Deutschen Deutschen das nun auch noch mitgemacht haben hier, indem wir selber das ähnlich machen wie die Chinesen und sagen, man muss eben doch 2/3 E-Autos in so eine Flotte einführen, damit diese Verbrauchswerte im Durchschnitt passen. Das ist unglaublich. Also insofern kann man sagen, dass hier nicht die Industrie geschlafen hat, sondern die Politik hat durch leichtfertige Eingriffe in die Marktprozesse dieses Ergebnis erzeugt. Volkswagen kann zwar E-Autos, aber lange nicht so gut, wie man dachte. Und bei den E-Autos muss man sich halt hinten anstellen und die anderen können es ein bisschen besser. Und da, wo sie wirklich stark sind, bei den Verbrennungsmotoren, diesen tollen Dieselmotoren, da dürfen sie jetzt gar nicht mehr ihre Paradepferde ins Rennen schicken. Das ist strikt verboten. Das ist die Erklärung hierfür. Die Automobilindustrie ist zweistellig am Schrumpfen, nicht pro Jahr, aber insgesamt seit 2018 ein nach unten gerichteter Trend. Und der Rest der Industrie auch. Beim Rest der Industrie gibt es einmal Spillover-Effekte von der Automobilindustrie, die ganzen Zubringer und so weiter. Aber es gibt eben auch noch das Energiethema an sich. Die Energie ist in Deutschland sehr, sehr teuer. Wir haben uns mit Dänemark eigentlich immer an der Spitze der Welt bewegt mit den Strompreisen. Die letzten Jahre, mal waren die Dänen höher und mal waren wir höher. Und die sind halt so hoch, dass viele stromintensiv produzierende Branchen das Weite suchen. Auch perspektivisch soll ja der Verbrauch, die Verwendung von fossilen Brennstoffen verboten werden in der Chemieindustrie. Also geht man nach China und baut hier die Zelte ab. Die Chemieindustrie ist auch zweistellig geschrumpft seit 2018. Die ganze Industrie ist zweistellig geschrumpft. Man sieht hier, dass da gewaltige Dinge passieren. Die Bevölkerung hat es nur noch nicht so gemerkt, weil dann Corona kam und dann wurde viel Geld gedruckt und den Staaten gegeben, sodass sie damit also Transfers bezahlen konnten und alles Mögliche scheinbar in Gang halten konnten, was aber gar keine wirklichen Marktprozesse waren. Und davon kann man ja nicht leben. Man kann sich ja nicht einfach Geld drucken und glauben, dann sei man reicher. Aber so ist es ja doch auch gemacht worden. Also ist vieles völlig falsch gelaufen in den letzten Jahren. Und jetzt stehen wir vor einem Scherbenhaufen und müssen überlegen, was wir machen.
Die Probleme bei Volkswagen, die reihen sich ja in eine lange Reihe von Unternehmensnachrichten ein, von BASF bis Miele, Produktionsverlagerung, Jobabbau. Und da wird ja klar, dass die deutsche Industrie und deren einstige Vorzeigeunternehmen zunehmend mit dem Standort Deutschland fremdeln. Oder haben Sie schon abgeschlossen mit dem deutschen Standort? Was meinen Sie?
Naja, abgeschlossen nicht. Also es sind dann schon Prozesse, die ziehen sich über längere Zeit hin. Aber fremdeln auf jeden Fall und Industrialisierung ist kein Zukunftsthema, sondern ein Thema von hier und jetzt und den letzten 5, 6 Jahren. Also seit 2018 ist dieser Trend klar erkennbar. Ich habe ein paar Vorlesungen im Netz bei YouTube, wo die entsprechenden Zahlen ja schon vor Jahren genannt wurden. Damals dachte man, na ja, das ist eine blutleere Statistik, aber die füllt sich jetzt gerade mit Blut und das ist eben schwierig, diese Prozesse zu realisieren. Wenn wir deindustrialisieren, dann legen wir die Axt an unseren Wohlstand und dann gibt es Verteilungskämpfe in Deutschland und das führt zu weiteren Zerstörungsprozessen im Wirtschaftsablauf. Also so kann man eine Volkswirtschaft letztlich auch zugrunde richten. Ich kann nur dringend raten, hier eine Kehrtwende zu machen. Dann kann man sagen, das Klimaproblem ist aber wichtiger als die Frage, ob die deutsche Volkswirtschaft hier noch reüssiert oder nicht. Wir müssen trotzdem runter. Aber so einfach ist das nicht. Wenn wir den Verbrauch von handelbaren Brennstoffen einfach nur einschränken durch Verbrennerverbote, heißt das denn, dass das Öl und der Kohlenstoff dann in der Erde bleibt und nicht in die Luft gehen kann? Pustekuchen, das ist nicht der Fall. Empirisch ist das ziemlich eindeutig. Wir haben jahrzehntelang eine ganz stabile Ölförderung gehabt auf der Welt, die sich überhaupt nicht hat beeindrucken lassen durch riesige Preisschwankungen. Was wir Europäer aber durch Nachfragezurückhaltung auf dem Ölmarkt bestenfalls erzeugen können, ist eine Preissenkung auf den Weltmärkten. Doch diese Preissenkung führt dann, das kann man eben empirisch belegen, dazu, dass andere Regionen der Welt gerne die von uns freigegebenen Kohlenstoffmengen aufnehmen und für ihre industriellen Prozesse verwenden. Nicht? Es sagen ja viele, wir würden eine Beispielfunktion haben für die Welt. Und wenn Deutschland es schafft, hier umzusteigen in eine CO2-freie Produktion, dann würden die anderen uns das nachmachen. Davon kann nicht die Rede sein. Die anderen werden das zwar begrüßen, was wir machen, aber sie werden es nicht kopieren. Warum sollten sie auch? Sie werden sich stattdessen freuen über die freigegebenen Brennstoffe und sie selber verbrennen und damit eine CO2-intensive Industrie aufbauen. Das ist die empirische Realität, wenn man beobachtet, was passiert ist. Das Einzige, was hilft, ist koordiniert vorzugehen, wenn alle Länder, alle großen Verbraucherländer gemeinsam ihre Nachfrage reduzieren, dann würden sie den Ölpreis so weit drücken, bis er unter die, wenn auch niedrigen, Extraktionskosten führt, dann lohnt sich der Abbau nicht mehr. Aber davon sind wir meilenweit entfernt. Auch bei den marginalen Lagerstätten liegen die Extraktionskosten weit, weit unter den Marktpreisen.
Es war eine Einschätzung von Hans-Werner Sinn, langjähriger Präsident des Münchner IFOF-Instituts und noch immer einer der bekanntesten Ökonomen Deutschlands.
Das ist so eine dieser Nächte hier, die Straßen leer gefegt. Ich schreib dir, kommst du noch mal raus mit mir? Ich weiß, es ist schon spät. Wir sind doch keine von denen, bei denen gar nichts mehr geht. Unsere Träume sind noch nicht erzählt. Gehen die Lichter mal aus, wie so oft ist im Leben. Komm mit und dann wirst du schon sehen. Da vorne ist noch Licht und das Leben wartet auf dich und mich. Will nicht pennen gehen, solang du bei mir bist. Wir lassen nichts aus, hey, wir nehmen alles mit, du und ich. Da vorne ist noch Licht, yeah. Da vorne ist noch Licht, yeah. Wir haben uns oft gesagt, wer bremst, verliert. Immer im sechsten Gang. Und wenn es irgendwo nicht weiter ging, dann einfach durch die Wand. Wir sind doch keine von denen, bei denen gar nichts mehr geht. Komm mit und dann wirst du schon sehen. Da vorne ist noch Licht und das Leben wartet auf dich und mich. Will nicht pennen gehen, solange du bei mir bist. Wir lassen nichts aus, hey, wir nehmen mit, du und ich. Da vorne ist noch Licht, yeah. Da vorne ist noch Licht, yeah. Da vorne ist noch. Wir lassen nichts aus, ey. Wir nehmen alles mit, du und ich. Da vorne ist noch Licht. Komm, wir bleiben, ich will nicht nach Hause. Denn das Leben will uns einen ausgehen. Diese Nacht kommt nie wieder zurück. Hey, komm einfach mit. Da vorne ist noch Licht und das Leben wartet da auf dich und mich. Will nicht pennen gehen, solang du bei mir bist. Wir lassen nichts aus, hey, wir nehmen alles mit, du und ich. Da vorne ist noch Licht. Aus, ey. Wir nehmen alles mit, du und ich. Da vorne ist noch Licht.
Nicht erst in den letzten Wochen und Monaten ist klar geworden, dass Deutschlands Wirtschaft stagniert. Zwar wird unisono darüber geklagt, dass es schlecht läuft, aber über mögliche Lösungsansätze, da wird heftig gestritten. Wie blickt aber Hans-Werner Sinn auf die aktuellen Debatten über Deindustrialisierung, die zunehmenden Schwächen des deutschen Standorts? Er ist einer der bekanntesten Ökonomen Deutschlands und hat sich als langjähriger Präsident des IFO-Instituts immer wieder in wirtschaftspolitische Debatten eingeschaltet. Und heute ist er unser Gast. Warum ist denn die grüne Transformation als große politische Programmatik allgemein durchsetzbar geworden? Was glauben Sie?
Ja, wir haben einen Missstand und auf diesen Missstand muss man ja reagieren. Der Missstand besteht darin, dass der CO2-Ausstoß der Welt den Klimawandel beschleunigt. Das scheint mir ziemlich gesichert zu sein nach den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, die hier vorliegen, obwohl auch das bestritten wird von vielen.
Und es reicht aber nicht aus, den Missstand zu erkennen und dann einfach Verbote auszusprechen. Man muss doch auch überlegen, was passiert. Ich darf an Max Webers Unterscheidung zwischen Verantwortungs- und Gesinnungsethik erinnern. Gesinnungsethik heißt zu sehen, dass da Missstand und wir verbieten jetzt die Handlung, die dazu führt. Punkt. Aber wenn Sie überlegen, dass wir ja nicht die Märkte verbieten können weltweit, sondern dass die von uns nicht gekauften Brennstoffe dann einfach anderswo hingeliefert werden und die Tanker zu anderen Ländern fahren, wo das Zeugs dann verbrannt wird, dann sehen Sie, dass hier der gesinnungsethische Ansatz, den wir Deutschen verfolgen, überhaupt wirkungslos ist. Wir haben nicht nur wenig Einfluss auf den CO2-Ausstoß der Welt, wenn wir nicht mehr ausstoßen, sondern keinen, weil eben diese Brennstoffe anderswo hinfließen. Das Einzige, was wir machen können, was man überhaupt machen kann, unilateral, wenn man sich nicht mit anderen koordiniert, bei der Klimapolitik ist, dass man Brennstoffe, die man selber in der Erde liegen hat, die man selber fördert, dass man die eben nicht mehr fördert. Das ist in Deutschland die Braunkohle. Deutschland ist der zweitgrößte Braunkohleproduzent und Verbraucher der Welt, komischerweise, obwohl wir gar nicht so große Bestände haben. Wenn man die stoppt, dann kommt der Kohlenstoff, der da in der Erde war, in reduzierter Form, der wird nicht oxidieren und nicht verbrennen und kommt nicht in die Luft und ruft keinen CO2-Effekt hervor, also keinen Klimaeffekt hervor. Oder wenn die Holländer verzichten würden auf die neue Gasförderung, die sie planen vor Borkum, zum Ärger der Anwohner dieser Insel, dann wäre das eben auch ein Beitrag zur Verminderung des CO2-Ausstoßes. Also immer nur die Förderländer haben es wirklich in der Hand. Die Verbraucherländer haben es nicht in der Hand, solange der Brennstoff handelbar ist. Ja, weil die Märkte eben so ein System kommunizierender Röhren sind. Und das verstehen viele Leute nicht. Sie wollen gar nicht so weit denken, aber so weit muss man denken, um zu begreifen, was man machen kann. Wenn wir alle Länder zusammenschließen würden zu einem Klimaclub, wie ja auch der Kanzler das hin und wieder gefordert hat und wie es ursprünglich vom Nobelpreisträger William Nordhaus gefordert wurde, ja, dann sähe die Sache anders aus. Dann würden wir in der Lage sein, den Ölpreis in der Welt so weit zu drücken, dass noch nicht mal die Extraktion lohnt. Dann würden wir ihn unter die Extraktionskosten drücken und die Extraktion von Kohlenstoff würde sich reduzieren. Das wäre eine Maßnahme, die hilft. Aber es müssen wirklich die großen Länder alle dabei sein. Die Amerikaner müssen dabei sein, die Brasilianer müssen dabei sein, die Chinesen, die Inder. Davon kann ja vorläufig überhaupt nicht die Rede sein. China macht alles. China geht in die grüne Energie, aber baut auch dauernd neue Kohlekraftwerke, verbraucht auch Unmengen Öl. Der Ölverbrauch ist sogar überproportional in China gestiegen, trotz der E-Mobilität. Und China braucht alles für seinen dynamischen Aufschwung. Und dann kommt eben per Saldo nichts bei rum.
Die Chinesen haben auch vor, bis 2060 weiter Verbrenner zu bauen und die dann eventuell auch in Märkte zu liefern, wo die dortigen Hersteller aus dem Verbrenner ausgestiegen sind.
Ja, die haben nicht dieses totale Verbrennerverbot, aber sie haben ein kleines Verbrennerverbot, indem sie einfach keine Nummernschilder vergeben für Verbrennermotoren in den Megastädten. Das wird verlost. Und alles sind politische Entscheidungen, wohlgemerkt. Nichts sind Marktprozesse. Man kann auch nicht sagen, dass irgendwer den Markttrend hier verschlafen hätte, Volkswagen zum Beispiel oder andere. Sondern man hat nicht erkannt, das ist vielleicht ein Manko, wie schnell und wie durchgreifend die Politik in China, in Europa agiert, aber häufig eben auch aus industriepolitischen Gründen, um der eigenen Industrie bei den Elektroautos einen Vorsprung zu verschaffen.
Da spielen Sie auf China und auf Frankreich an.
Ja, also die Chinesen haben es definitiv so gemacht. Die haben versucht, mit den deutschen Herstellern gleichzuziehen und haben es einfach nicht geschafft über all die Jahre. Ich habe das wohl verfolgt. Sie haben es nicht hingekriegt, die Motoren, solch tolle Motoren, Dieselmotoren insbesondere herzustellen mit so geringen Verbrauchswerten, wie es die Deutschen geschafft haben. Und dann haben sie umgeschwenkt und haben gesagt, jetzt gehen wir halt auf die E-Autos. Das hat den Vorteil, dass die Städte sauber werden, weil der Auspuff im Kohlekraftwerk dann einfach ein bisschen woanders steht. Die Stickoxide vor Ort haben wir nicht. Und der Vorteil ist, dass wir dann eine neue Industrie aufbauen. Und die Franzosen haben sich in Europa gedacht, nach dem Dieselskandal, nach der Missstimmung, die damals entstanden war, ach, auf den Zug können wir auch aufspringen. So können wir das hier eigentlich auch machen. Und dann haben sie sich die Grünen geschnappt und haben mit ihnen, also nicht die Grüne Partei, sondern die Grünen Gesinnten in Europa geschnappt und haben mit ihnen diese CO2-Verordnung da durchgesetzt, die also jetzt Volkswagen erklärt.
Stichwort Green Deal, auch unter der Schirmherrschaft von Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin, hat ja eine gewisse Ironie. Die kommt ja auch aus Niedersachsen, dem Sitz des Volkswagen-Konzerns. Und es scheint nicht so zu sein, als würde Brüssel wirklich über einen Abschied vom Verbrennerverbot nachdenken, oder?
Ja, doch, es bewegt sich einiges. Mittlerweile haben nämlich auch die französischen Automobilhersteller gemerkt, dass das, was sie da so vorhatten, so nicht klappt, weil nicht sie, sondern die Chinesen profitieren von diesem Verbot der Verbrennerautos. Und jetzt gibt es doch starke Stimmen auch in Frankreich, die auf eine Lockerung des Verbrennerverbots hinwirken. Und die deutsche Automobilindustrie läuft ja ebenfalls Sturm zurecht.
Deutschland richtet seine Industrie zugrunde. Das haben Sie unlängst in einem Interview mit den Kollegen der NZZ gesagt. Ist das wirklich so dramatisch oder sind die Industrien, die Deutschland einst stark gemacht haben, einfach nur überholt? Die sind ja zum Teil mehr als 100 Jahre alt.
Ja, natürlich, das Argument ist auch richtig. Also es gibt viele neue Industrien, wo wir gar nicht vertreten sind. Das ist ja auch kein Widerspruch. Nur der Strukturwandel, der ja so oder so irgendwie kommen wird, der wird eben durch politischen Eingriff hier beschleunigt und erzwungen. Und dadurch wird ein Marktergebnis erzielt, bei dem wir doch letztlich ärmer werden. Also wir bauen die eine Industrie ab, die CO2-intensive ab, bevor wir die andere überhaupt aufgebaut haben. Also das ist so diese... Das ist ja, was eine Revolution immer kennzeichnet. Ja, wir machen erstmal das Alte kaputt und dann bauen wir was Neues auf. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja eigentlich eine organische Entwicklung, wo Hand in Hand das Neue aufgebaut wird, Arbeitskräfte allmählich von den alten Sektoren in die neuen überwandern, ohne dass in dem Prozess da großartig Arbeitslosigkeit entsteht. Wir haben ja diesen Strukturwandel seit 150 Jahren, seit der Industrialisierung gehabt. Es waren mal 2/3 der Menschen in der Landwirtschaft, heute sind es noch 2%. Es hat ja nicht zu Arbeitslosigkeit geführt. Wenn das langsam und harmonisch geht, dann ist das in Ordnung. Aber wenn man da mit der Brechstange sowas erzwingt, wie mit dieser CO2-Verordnung, dann darf man sich nicht wundern, dass da ganz viel wegbricht, ohne dass der Ersatz bereits da ist.
Was müsste denn jetzt passieren, wenn Sie die Möglichkeit hätten, die Politik zu beraten und auch, dass auf Sie gehört wird? Ein Sofortprogramm, sagen wir mal, aus ja 3 oder 4 Punkten. Was wäre jetzt das Wichtigste?
Also gut, ich würde, das Oberthema wäre Kehrtwende. Wir sind wirklich in die falsche Richtung marschiert. Wir müssen das Verbrennerverbot aufheben. Wir müssen diese CO2-Verordnung da aufheben mit diesen Vorgaben, dass man nur noch 1,8 Liter Diesel-Äquivalent pro 100 Kilometer verbrauchen darf, sodass die Märkte wieder von den Verbrauchern bestimmt werden, statt von der Politik. Dann müssen wir aufhören, die Klimapolitik über Geh- und Verbote zu machen. Das wird komischerweise Ordnungspolitik genannt, obwohl es da gar nichts mit zu tun hat. Aber das gehört nicht in eine Marktwirtschaft. Das erzeugt so viele Reibungsverluste. Eine staatliche Behörde setzt fest, wie man Häuser zu isolieren hat oder wie man Maschinen zu bauen hat. Die wissen das doch gar nicht. Das geht ja gar nicht. Das Wissen ist immer nur vor Ort vorhanden. Wenn man also den CO2-Ausstoß wirklich auch reduzieren will, dann muss man das durch eine sogenannte präziale Lenkung machen, also durch Preise, CO2-Preise. Die Preise ergeben sich durch Angebot und Nachfrage und dann gibt es einen Emissionshandel und dann kann man allmählich die Menge der Zertifikate reduzieren, wie wir es ja auch in Europa in Teilen schon haben. Das ist viel, viel schonender als diese Geh- und Verbote. Und dann sollte man die Initiative international ergreifen, um wirklich was gegen den Klimawandel zu tun, indem man verbindliche Abkommen schließt mit anderen Ländern. Da gibt es die Idee des Klimaclubs von William Nordhaus. Auch der Kanzler hat das zitiert. Aber bislang ist es ja nicht gelungen, nicht? Bislang haben wir im Pariser Abkommen Goodwill-Erklärungen von den meisten. 2/3 der Unterzeichner, die haben eigentlich nur zugestimmt, dass das 1/3, was vorangeht, seinen CO2-Ausstoß reduziert. Und da hat man applaudiert, ohne es selber auch mitzumachen. Das geht eben nicht. 1/3 ist nicht genug. 1/3 des CO2-Ausstoßes der Welt zu deckeln. Das ist noch weit entfernt von einer wirksamen Klimapolitik, weil die Brennstoffe, die dieses 1/3 dann einspart, die landen auf den Weltmärkten, die kommen von den Weltmärkten, werden nicht mehr abgezogen von den Weltmärkten und die Tanker fahren einfach anderswo hin und liefern das Öl dorthin. Also beim Öl gilt das massiv. Wenn man was unilateral machen will, kann man eigentlich nur zwei Sachen machen. Man kann das CO2 abscheiden bei der Produktion und verpressen, sodass es flüssig wird und dann irgendwo in leere Felder, wo früher vielleicht mal Öl drin war, unter dem Meeresboden. Das Wasser hat so viel Druck, dass das dann da unten bleibt. Das ist die Sequestrierung. Das ist eine Möglichkeit. Und der andere Weg ist, dass man Kohlenstoff, der auf dem eigenen Territorium liegt, das ist die deutsche Braunkohle, dass man den eben gar nicht erst an die Luft befördert, sondern dass der da liegen bleibt. Da hätte man wenigstens einen kleinen Einfluss auf das, was den Klimawandel verursacht. Aber was wir da machen mit den Verbrennerverboten, zerstört unsere Automobilindustrie und es hat null Effekt für die Welt bezüglich des Klimawandels.
Stichwort nochmal Green Deal in Brüssel. Was musste da nachjustiert werden?
Ja, im Zuge des Green Deal ist ja da ein Verbrennerverbot erlassen worden. Ja, dann wird im Green Deal diese Taxonomieverordnung da gemacht. Also das ist auch finsterste Zentralplanungspolitik, wie sie also wirklich nicht in eine Marktwirtschaft hineingehört. Frau von der Leyen hat einen grünen Pinsel und malt die Wertpapiere, die von verschiedenen Industrien in Europa emittiert werden, um Geld zu kriegen, malt sie grün an. Und je grüner die sind, desto großzügiger nimmt die Europäische Zentralbank diese Papiere wieder in Zahlung für Refinanzierungskredite an die Banken. Es wird eine Zinsstruktur erzeugt, die eben für angeblich grüne Produkte niedrigere Darlehenszinsen impliziert als für nicht so grüne. Und damit lenkt die EU-Kommission den europäischen Kapitalmarkt. Wir sind nun mal in einem kapitalistischen System, wo das Kapital hingeht, ist das Wichtigste überhaupt. Da, wo es hingeht, floriert alles und da, wo es wegläuft, fängt es an zu siechen, kommt die Stagnation. Und jetzt entscheidet also die EU-Kommission über diese Taxonomieverordnung letztlich darüber, welche Regionen in Europa erblühen sollen und welche erschlaffen sollen. Das ist nicht in Ordnung. Das kann man so nicht machen. Das ist eine Horrorvision für einen Volkswirt, das zu verfolgen. Gehört nicht zu einer Marktwirtschaft. Das erinnert an zentralplanerische Vorstellungen von einer Lenkungskraft einer Zentrale, die gar nicht über das notwendige Wissen verfügt. Wie wir das dachten, überwunden zu haben nach dem DDR-Experiment. Aber das kommt offenbar immer wieder hoch, weil es so süffig ist. Herr Ramelow hat sich gerühmt, in seiner Amtszeit über 100 Verordnungen und Gesetze erlassen zu haben. So fleißig sei er gewesen. Da sieht man, wes Geistes Kind hier eigentlich herrscht. Wie kann er sich dafür rühmen, dass er neue Verordnungen erlassen hat? Das sind alles so kleine Zwirnsfäden, die den Gulliver, wie damals die Zwerge das bei ihm gemacht haben, am Boden fesseln, sodass er sich zum Schluss gar nicht mehr bewegen kann. So kann man keine Wirtschaftspolitik betreiben.
Ihr Fazit ist sehr pessimistisch oder haben Sie noch den Glauben, dass es zu einem Umdenken kommt?
Ja, das Umdenken ist im Gange. Das ist ja im Gange. Sie sehen das öffentliche Aufbegehren zu diesen Themen in den letzten Jahren und das verstärkt sich nun durch VW und das schlägt sich auch nieder in den Wahlergebnissen, die wir beobachten. Die Leute sind es einfach leid. Sie sind diese Sprüche leid. Diese bloße Semantik, diese Scheinlogik, die hinter den Argumentationsketten liegt, sondern sie wollen was Handfestes, was wirklich funktioniert. Und sie wollen natürlich ihren Wohlstand halten.
Es war eine Einschätzung von Hans-Werner Sinn, langjähriger Präsident des Münchner IFOP-Instituts und noch immer einer der bekanntesten Ökonomen Deutschlands. Herr Professor Sinn, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Gerd Georgi in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon.
Das war ein Podcast der DW.
Wir brauchen mehr Menschen wie dich, Menschen wie dich, Menschen wie dich. Wir brauchen mehr Menschen wie dich, Menschen wie dich, mit Zuversicht.
Ich starre an die Decke und der Blick verschwimmt. Die Sorgen werden größer, hab keinen Plan wohin. Mich dieses Leben gerade führt und wann die Schmerzen gehen. Ich versuch sie auszuhalten, doch dann kommen die Tränen. Ich muss da nicht alleine durch, hast du gesagt. Und du warst wirklich immer für mich da an jedem Tag. Seitdem wir wissen, dass die Reise früher enden kann. guck ich dich noch so viel lieber an. Wir brauchen mehr Menschen wie dich, Menschen wie dich, Menschen wie dich. Wir brauchen mehr Menschen wie dich, Menschen wie dich, mit Zuversicht. Und um weiter stark zu bleiben, brauchen wir in schweren Zeiten mehr Menschen wie dich, Menschen wie dich, Menschen wie dich. Jetzt sitz ich hier auf meiner Couch, keine Farben, alles grau in grau. Doch du bist da und führst mich aus der Dunkelheit. Du schenkst deine Liebe allen, die du kennst. Bist kein Fels in der Brandung, sondern ein Kontinent, wo die Hoffnung lebt und die allergrößten Wunden heilt. Wir brauchen mehr Menschen wie dich, Menschen wie dich, Menschen wie dich. Wir brauchen mehr Menschen wie dich, Menschen wie dich, mit Zuversicht. Und um weiter stark zu bleiben, brauchen wir in schweren Zeiten mehr Menschen wie dich, Menschen wie dich, Menschen wie dich. Wir brauchen mehr Menschen wie dich, Menschen wie dich, Menschen wie dich. Wir brauchen mehr Menschen wie dich, Menschen wie dich, mit Zuversicht, mit Zuversicht. Und um weiter stark zu bleiben, brauchen wir in schweren Zeiten mehr Menschen wie dich, Menschen wie dich, Menschen wie dich.
Die deutsche Band Nie und Nimmer war das mit dem Titel Menschen wie dich, und zur Hälfte des Wirtschaftsgesprächs hörten wir die jüngste Single von Ben Zucker, Da vorne ist noch Licht. Sie empfangen Radio Temeswar, das Wirtschaftsmagazin innerhalb der Sendung in deutscher Sprache, hier Wirtschaftsmeldungen aus Rumänien. Die wöchentliche Entwicklung der verschiedenen Indizes der Nationalbank, die bei der Berechnung der Rückzahlungsraten mit variablen Zinssätzen in Rumänien berücksichtigt werden. Die Werte des Index ROBOR für 3 und 6 Monate blieben konstant im Laufe der letzten Woche. Das sind die Zinssätze, zu welchen sich Banken untereinander Geld täglich bis Mittag ausleihen. Davon sind aber auch die Rückzahlungen der Kredite in Lei mit variablen Zinssätzen abhängig, die bis April 2019 genommen wurden. Das Zinsniveau für 3 Monate verzeichnete gestern 5,55% und für 6 Monate 5,60%. Für die Kredite der Privatpersonen in Lei mit variablen Zinssätzen, die seit Mai 2019 genommen bzw. neu verhandelt werden, wird bei der Berechnung der Rückzahlungsraten der sogenannte Referenzindex für Kredite der Konsumenten IRCC verwendet. Berücksichtigt wird der Mittelwert des Index vom Quartal, das zu Beginn des neuen Quartals als abgeschlossen gilt, also um circa ein halbes Jahr Verspätung. Sein aktueller Bezugswert liegt bei 5,99% und das ist der Mittelwert des Index im zweiten Quartal dieses Jahres. Für das dritte Quartal rechnet man mit einem Mittelwert von 5,66%, was auch über den aktuellen ROBOR-Werten liegt. Der Wert des Index wird täglich neu berechnet und widerspiegelt die Zinssätze der gesamten Interbankentransaktionen am Vortag. Am Dienstag dieser Woche lag er bei 5,51%, etwas unter den ROBOR-Werten. Für die Kredite in Euro mit variablen Zinssätzen wird bei der Berechnung der Rückzahlungsraten der internationale Index Euribor für einen Monat vom ersten Arbeitstag jeden Monats berücksichtigt. Für diesen Monat liegt sein Bezugswert bei 3,330%, im vergangenen Monat lag er bei 3,588%. Hier auch die aktuellen Quotierungen der rumänischen Notenbank im Wochenvergleich. Die Nationalbank Rumäniens legte am gestrigen 2. Oktober folgende Referenzkurse fest. 1 Euro wurde mit 4,97 quotiert, genauso hoch wie eine Woche davor. 1 US-Dollar war gestern 4,49 wert, 4 Bani mehr als am Mittwoch vergangener Woche. 1 Schweizer Franken 5,30, 6 Bani mehr als eine Woche davor. Und ein britisches Pfund 5,97, 2 Bani mehr als am 25. September. Der Referenzkurs für 100 ungarische Forint lag heute Vormittag bei 1,24, für 100 serbische Dinar bei 4,25 und für einen bulgarischen Lev bei 2,54. 1 Gramm Gold wurde gestern auf 383 Lei und 43 Bani geschätzt, 3 Lei und 31 Bani höher als am Mittwoch vergangener Woche. Soweit die Wirtschaftsmeldungen dieser Woche. Mit aktuellen Wirtschaftsthemen erwarten wir Sie in 7 Tagen wieder, dann unter anderem mit einem Bericht aus der Kommunalwirtschaft unserer Region. Haben Sie bis dahin eine erfolgreiche Woche. Sie hören die deutsche Sendung bei Radio Temeswar. Eine neue Ausgabe der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien ist heute erschienen. Hier die wichtigsten Themen daraus.
Presseschau.
Parlament segnet neuen Vorstand der Nationalbank ab. Muguri Sărescu für 8. Amtszeit als Gouverneur der BNR bestätigt. So lautet der Titel des Hauptartikels mit Aufmacherfoto auf dem Deckblatt der heutigen ADZ. Ebenfalls auf der ersten Seite. Präsidentenrennen Elena Lasconi hinterlegt Unterschriftssammlung. Premier Ciolacu verspricht, Mehrwertsteuer wird nicht erhöht. Und Bedingungen für Visafreiheit in USA noch zu erfüllen. Heute auf 3 Seiten mit Lokalem lesen wir aus unserer Umgebung kostenlose Mammografien im Temeswarer Babesch-Krankenhaus, zweiter Interimsbürgermeister in Lugosch wirft das Handtuch und erneut evangelisches Kirchweihfest in Liebling. Nach den Lokalseiten folgt die Seite Interview der Woche, diesmal mit dem deutschen Botschafter Dr. Peer Gebauer zum Tag der Deutschen Einheit. Die weiteren Seiten tragen als Überschrift Ausland, Wirtschaft sowie Jugend und als Wochenbeilage erschien heute die Karpatenrundschau aus Kronstadt. Bleiben Sie gut informiert.
Radio Temeswar, Ihre Sendung in deutscher Sprache.
Radio Temeswar.
Unsere deutschsprachigen Sendungen der letzten 7 Tage finden Sie auch online, und zwar unter dem Direktlink www.funkforum.net/audio/deutsch. Den Link gibt es auch unter Asculta auf radiotimișoara.ro sowie auf montanbanat.de unter Radio Temeswar. Live können Sie unsere Sendungen auch über die Handy-App Radio Romania hören. Beiträge von uns sowie von anderen Redaktionen finden Sie auch in unserem Online-Medienforum unter www.funkforum.net. Besuchen Sie uns auch auf Facebook unter Radio Temeswar, Ihre Sendung in deutscher Sprache, und schreiben Sie uns, wenn Sie möchten, an germana@radiotimisoara.ro. Ihre Meinung ist uns wichtig. Bei Radio Temeswar folgen nun die Sendungen in ungarischer und danach in serbischer Sprache. Morgen aber sind wir von der deutschen Sendung wieder für Sie da, mit Nachrichten, einem Beitrag von der Feier zum Tag der Deutschen Einheit in Temeswar, den Tipps zu Ihrer Freizeitgestaltung und mit einer neuen Auflage der Jugendwelle. Das letzte musikalische Stück dieser Sendung kommt von dem deutschen Schauspieler, Sänger und Moderator Oliver Petzokat alias Oli P. Es heißt Wunderkerzen und es geht dabei um seine neueste Musikproduktion, die passend zum heutigen deutschen Nationalfeiertag kommt. Hiermit verabschiede ich mich für heute von Ihnen. Bleiben Sie, wenn Sie möchten, auch weiterhin in Begleitung von Radio Temeswar oder schalten Sie demnächst wieder bei uns ein. Bis bald, Ihr Adi Ardalan.
Wir warten nicht einmal im Jahr auf ein Feuerwerk. Und was du gestern wolltest, sind heute keine Träume mehr. Dort draußen in der Dunkelheit, da wo eben noch nichts war, sind jetzt 1000 Lichter. Davor siehst du das helle Licht am Horizont. Niemand kann der Liebe mehr entkommen. Tanz mit mir durch bunte Gärten. Es kann nie dunkel werden, denn unsere Herzen strahlen in der Nacht wie Wunderkerzen. Von den höchsten Bergen bis zum Grund des Meeres können wir sehen, wie sie Funken werfen. Wir sind unsere Herzen, oh, 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 wie sie Funken werfen, oh, 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 so wie Wunderkerzen, wie Wunderkerzen. Sie sagen, folge deinen Träumen, ich lauf hinterher. Und auf einmal steh ich vor diesem Licht am Meer. Da draußen in der Ungewissheit war es gestern noch dunkel, heute seh ich es funkeln.